wenn ich am Anfang wäre und so wie ihr sozusagen damals so am Start, wäre das eigentlich geil, da mal zu hören, wie hat es ein anderer gemacht und vor allen Dingen auch erfolgreich umgesetzt an der Stelle.
Aber selbst bei der ersten Wohnung fand ich, das waren jetzt nicht unüberbrückbare Hindernisse, die einen total abschrecken sollten, eine Immobilie zu kaufen als Kapitalanlage. Diese Serviceleistung, die du dann uns gegenüber erbracht hast, hat dich dann nochmal ein bisschen abgesetzt von dem durchschnittlichen Berater, den ich so kennengelernt habe.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wohnen und Investieren mit eurem Björn Scheer. Liebe Grüße aus dem Norden der Republik. Heute mit einem Special Guest, aktuell auf Usedom im Urlaub, der liebe Marcel. Schön, dass du die Zeit gefunden hast in deinem Urlaub für uns und ein bisschen teilhaben lässt an euren Erfahrungen der letzten Monate mit dem Thema Immobilien und Finanzierung und so weiter. Also erstmal vielen herzlichen Dank dafür, dass du heute bei uns bist, mein Lieber.
Ja, vielen Dank. Freut mich. Die ersten beiden Immobilien mit dir gekauft, jetzt so nach einem Dreivierteljahr Erfahrungen zu teilen, glaube ich, wäre für mich als Anfänger super gewesen, mal sowas zu hören. Ja. Darum freue ich mich, hier irgendwie Gast sein zu dürfen.
Ja, genau. Das ist nämlich auch so ein bisschen der Punkt, wo ich gedacht habe, passt gut rein. Weil ab und zu haben wir ja mal Kunden mit drin auch, wo ich sage, ey, wenn ich am Anfang wäre, und so wie ihr sozusagen damals so am Start, wäre das eigentlich geil, da mal zu hören, wie hat es ein anderer gemacht und vor allen Dingen auch erfolgreich umgesetzt an der Stelle. Bevor wir ins En Detail gehen, wie die Franzosen sagen, lass doch unsere Zuhörer mal so ein bisschen daran teilhaben lassen. Wer bist du eigentlich? Was machst du? Wenn ja, wie viel? Und wie sind so die vielleicht auch einfach mal so die ersten Erfahrungen gewesen mit Immobilien, bevor wir sozusagen tiefer reingestiegen sind auch? Und wie hat sich das so ein bisschen entwickelt in der Zeit? Das wäre eigentlich mal ganz, ganz spannend als erstes.
Ja, sehr gerne. Mit Vollnamen heiße ich Dr. Marcel Schmidt. Ich bin 36, vom Beruf Rechtsanwalt im Gesellschaftsrecht. Ich und meine Frau sind jetzt seit 7 Jahren verheiratet und haben 2 Kinder.
Schön.
Und wir haben eigentlich gar keine Immobilienerfahrung vorher gehabt. Wir haben immer zur Miete gewohnt, haben auch kein Haus geschenkt bekommen, wie es bei vielen auch so der Fall ist, sondern haben eigentlich immer so ein kleines Aktiendepot gehabt, was wir bespart haben und haben gedacht, wir weiten es mal aus, wir diversifizieren, überlegen uns andere Anlageformen und haben überlegt, irgendwie Kryptowährung zu kaufen, Aktien zu kaufen, weiter Aktien zu kaufen. Aber wir wollten mal eine Anlageform ausprobieren, die so ein bisschen handfester ist, wo man mal mehr mit Menschen zu tun hat, wo man nicht nur bloß irgendwie mit dem Aktienmarkt oder mit anderen Märkten irgendwie spielt, sondern wir wollten eine wirklich feste, also wirklich eine Art von Betongeld, feste Anlageform haben, wo man mit Mietern zusammenarbeitet, wo man die Leute einfach ein bisschen näher kennt, ein bisschen nicht mehr ganz so anonym ist.
Spannend. Das habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung, ehrlicherweise, wenn du das sagst. Aber die Frage habe ich logischerweise auch oft, kannst du dir vorstellen, so nach dem Motto, was mache ich denn eigentlich? Ich hatte heute Morgen gerade witzigerweise ein Gespräch hier, wo es darum ging, ja okay, was mache ich denn jetzt eigentlich? Kaufe ich jetzt weiter ETFs oder mache ich eine Versicherung oder kaufe ich jetzt das erste Mal Immobilien? Und habe ich gesagt, naja, letzten Endes, die Chance ist natürlich größer, wenn du streust. Bei allen ein bisschen was mitzunehmen. Und es sind so unterschiedliche Anlagen, so unterschiedliche Assets, dass es sich eigentlich schwierig vergleichen lässt. Also wenn du beispielsweise jetzt Betongold gerade genannt hast, Immobilien, da hast du einen steuerlichen Hebel, du hast einen Mieter, der was mit abbezahlt, so, du hast was Handfestes, ne? Also du kannst auch mal das anfassen. Ne? Ja. Auf der anderen Seite hast du auch ein bisschen was damit zu tun, so was Verwaltung betrifft. Ja? Wenn du ein Fonddepot hast, jetzt ein bisschen einen breit gestreuten MSCI World ETF oder irgendwas Diddeliges, Da kannst du nicht viel falsch machen, nicht wahr? Du packst einfach Geld rein, aber der steuerliche Aspekt ist da wieder ungeil, weil also 25% Steuer nachher drauf anfällt. Und das musst du mal gegenrechnen. Du musst sagen, okay, wie viel Aufwand habe ich? Wie ist die Ertragsmöglichkeit? Ich sage dir auch eins, ein bisschen in die Glaskugel geschaut. Nächstes Jahr sind, glaube ich, US-Wahlen, wenn ich alles täuscht. Der Markt draußen ist auch hart volatil mit irgendwelchen Kriegen in Europa. Da ist das mit den Fonds auch nicht mehr so leicht, wie es mal war, weil es gab ja Zeiten, da hast du da reingepackt und das Ding ist gewachsen bis nach Meppen. Da konntest du gar nichts gegen machen. Jetzt musst du schon ein bisschen schauen. So. Und im Umkehrschluss gibt es natürlich auch super geile Versicherungslösungen. Also wenn du mich fragen würdest, alles. Von allem das Beste rauspicken und schauen, was dann passiert. Ihr wohnt zur Miete, richtig? Oder?
Genau.
Ja, okay.
Wir wohnen zur Miete in der Nähe von Hamburg. haben natürlich, wie auch alle Freunde und Bekannten, irgendwie überlegen natürlich ständig, wann kaufen wir ein eigenes Heim. Ich habe viele Bekannte, die seit Jahren wirklich auf nach einem Eigenheim suchen, nichts Vergleichbares finden oder beziehungsweise nur zu Preisen finden, die weit über dem Budget ist, was sie sich eigentlich gesetzt haben. Und bei uns ist es auch so ein bisschen so. Also wir haben eine kleine persönliche Komponente ist, wir kamen vor 1,5 Jahren zurück aus München. Wir haben 4 Jahre in München gewohnt, wohnen jetzt wieder zurück in Hamburg. Wollten nicht sofort was kaufen, aber jetzt selbst nach 1,5 Jahren finden wir nichts, was wo Preis-Leistung für uns irgendwie angemessen erscheint, sondern es sind entweder sehr teure Buden oder sehr, sehr günstige, dann muss man was eigentlich komplett neu machen. Sodass wir erst gedacht haben, okay, wir wohnen jetzt erstmal weiter zur Miete, weil hat natürlich auch so seine Angelegenheiten. Immer wenn was kaputt ist, rufe ich meinen Vermieter an, der muss sich kümmern. Und kümmern uns erstmal um unsere Altersversorgung. Und
Ja.
da ist, glaube ich, der Rat, irgendwie früh anfangen, eigentlich gar nicht so ein schlechter Rat.
Ja.
Weil der Markt, also gibt ja diesen Aktiensprichwort Time in the Market beats Market Timing, ich glaube, so heißt es.
Ja,
Und ich
ich
glaube,
höre
so
ich
ein
auch zum
bisschen,
ersten Mal, aber ergibt Sinn inhaltlich. Ja.
spielt das für Immobilien auch, das ist für Immobilien auch so der Fall. Je länger ich natürlich eine Immobilie halte, umso höher ist auch die
Das
Wertsteigerung.
ist relativ simpel, ne? Bei Immobilien als Betongold steigt mit der Inflation. Zinseszinseffekt, danke, tschüss. Das ist ja das, was die meisten unterschätzen und sagen, ja, ich warte noch ein bisschen, spare noch Eigenkapital an und hast du nicht gesehen, wo ich immer sage, ey, nee, lieber du marschierst ohne Eigenkapital da rein, ist natürlich ein scheiß Zins, ist klar und so weiter. Aber oder ein schlechterer Zins als mit. Aber letzten Endes ist die zeitliche Komponente eigentlich genau das, was es ausmacht. Wirklich. Also wie heute Morgen das Gespräch, 44, also dementsprechend jetzt noch 23 Jahre bis zur Rente. Das ist eine ganz andere Herangehensweise, als wenn ich jetzt beispielsweise auch dich nehme. Du hast einfach fucking 8 Jahre mehr Zeit. So. Und 8 Jahre ist eine Welt. Wirklich jetzt. Also was Sparen betrifft, das ist eine Welt. Also von daher klar, je früher beginnen. Und das geht ja bei unseren Kindern schon los. Also rein theoretisch, wenn du es auf die Spitze treibst, müssen unsere Kinder, wenn sie 18 werden, die erste Bude bekommen. Punkt aus, basta. So. Und dann lässt du die einfach laufen. Klar musst du bei der Finanzierung helfen und so weiter. Ist logisch. Aber die müssen als Eigentümer im Grundbuch schon mal drinstehen. Gerne mit Nießbrauch der Eltern zusammen. Da habt ihr ein bisschen Sicherheit noch, weil die Kinder auf komische Ideen kommen. Aber eigentlich müsstest du anfangen, die erste, keine Ahnung, 100.000, 150.000 da denen zu kaufen. Und damit sie schon mal lernen, damit groß zu werden. Kein Scheiß. Also es klingt spooky, aber ist tatsächlich eigentlich die beste Möglichkeit. Punkt aus, basta.
Ja, wir haben jetzt auch mit dir eher zwei Immobilien gekauft und kein Eigenkapital benutzt. Wir haben beides so 110% finanziert, um halt das Eigenkapital für andere Sachen zu sparen. Also.
Und auch das, da ist ja jeder unterschiedlich drauf. Wenn ich jetzt ein paar Berechnungen mache, weil wir ja gerade so ein paar Buden in Magdeburg auch haben oder auch für Leipzig damals und so. Es gibt die Menschen, die einfach sagen, ich möchte kein EK dort reinstecken, weil das ist besser verzinst im Depot. Ergibt total Sinn, ja. Dafür stücke ich gerne einen höheren Zins, den kann ich aber steuerlich absetzen, ja. Punkt zwei. Und die Rate juckt mich auch nicht großartig. Ja, aber letzten Endes ist eigentlich immer, was ich höre, Zins ist mir egal, wie viel EK brauche ich? Und wie ist die Rate im Monat? Mein Eigenanteil. Das ist meistens, was ich so als Frage bekomme. Und weil das ein limitierender Faktor natürlich auch ist, die Rate im Monat. Also für viele sind 300 Euro gar nicht möglich, im Monat mit reinzustecken in ein Projekt, weil es einfach zu viel ist. Und für die anderen, keine Ahnung, 30%, ist es einfach nicht, fühlt es nicht gut an. Die können es zwar, aber die wollen es nicht. Und die restlichen 20% sagen, alles klar, mache ich. Und von daher ohne EK wirtschaftlich immer schlau. Ja, weil ich kann mein Geld nochmal woanders einfach weiter arbeiten lassen für wesentlich bessere Rendite. Und trotzdem muss die Rate natürlich passen im Monat. Ne? Ja, das
Ja.
stimmt. Sag mal, ihr seid damals auch, das fand ich ganz witzig, über den Podcast, ne, auf mich gestoßen. Das war, glaube ich, das Entree. Kann das sein, dass ihr oder du
Ja,
die Folge oder wie
Podcast
war das?
und zusätzlich in irgendeiner WhatsApp-Gruppe hieß es, Björn Schwer, da gehst du hin, wenn du einen Kredit brauchst.
Echt
Und
geil!
so kam das ja.
Ach, guck mal, das wusste ich gar nicht. Weißt du noch, welche Gruppe das war? Das wäre jetzt mal hochinteressant, ey.
Ich glaube,
Ja.
das ist so eine Hamburger Immobiliengruppe.
Ja, guck mal, so bekannt bin ich da
Also,
schon. Das ist ja abgefahren.
ja, da hieß es irgendwie, da habe ich nach einem Finanzierer gefragt, weil ich auch, also ich wollte nicht über das Internet, über so ein Portal irgendwie, weil ich das Gefühl hatte, da ist man, kommt man an irgendeinen Sachbearbeiter, der nur da überlegt, irgendwie Immobilien zu, Darlehen zu verkaufen. Und bei dir hatte ich dann auch schnell das Gefühl, dass du ein bisschen mehr Beratung auch anbietest als Kredit X bei der Sparkasse. als Beispiel, was ja natürlich auch nicht schlecht sein muss, weil wir auch einen Sparkassenkredit haben, aber
stimmt,
ich hatte, mit dir halt einen persönlichen Ansprechpartner, mit dem ich also mehr auf Augenebene, das Gefühl hatte zu sprechen, als mit irgendeinem Sachbearbeiter bei irgendeiner großen deutschen Bank, der wahrscheinlich auch nicht das volle Darlehensportal Pool mir anbieten kann, sondern nur ausgewählte Produkte.
Selbst wenn sie es könnten. Also ich würde niemals gegen Kollegen sozusagen bashen, aber selbst, und da können die meistens gar nichts dafür, selbst wenn die nicht nur ihre eingeschränkten Produktpartner haben, was ja der Vorstand vorgibt, ehrlicherweise, was die Berater nachher sehen, sondern auch in der Breite das Wissen, das ist, glaube ich, auch nochmal ein entscheidender Punkt. Also du brauchst dich, also das ist nicht böse gemeint, aber du brauchst dich ja nicht mit einem Berater unterhalten, der nie selber gekauft hat, als Beispiel, der fühlt das gar nicht, Punkt eins. Selbst wenn er es nicht getan hat, kann man trotzdem sagen, er ist fachlich gut. Aber ich sage dir, das meiste Wissen, auch was ich heute sozusagen besitze, ist durch eigene Käufe und Verkäufe. Safe. GmbHs gegründet und wieder fusioniert und keine. Also das lernst du ja nicht. Also klar, du studierst das mal oder machst eine Ausbildung oder wie auch immer. Aber Bauernschleue ist immer das Beste. Ja, wirklich. Das klingt spooky, aber so ein Typ aus dem Leben wäre mir immer lieber, weil der es alles durch hat schon. Und auch den Scheiß vielleicht schon mal gemacht hat und durch hat, als jemand, der es theoretisch mal irgendwo gelesen hat, aber gar nicht weiß, wie gehe ich damit um. Und das, was wir vor dem Podcast eben besprochen haben, dieses Thema, zählt genauso dazu. Also in der Breite auch zu überlegen, okay, unabhängig jetzt der Finanzierung, was sind so steuerliche Aspekte, wann gehe ich von einer Wohnung auf ein Mehrfamilienhaus, was sind da die Hebel bei, worauf gilt es zu achten, gründe ich eine GmbH, gründe ich eine GbR, keine Ahnung, das sind alles so Punkte. Und das ist auch nicht böse gemeint, da ist der normale Sachbearbeiter in der Bank oder Sparkasse oder Versicherung einfach gar nicht für da. Und das liegt aber an der Stellenbeschreibung. So. Mhm. Aber wenn ich sage, naja, Alter, ich bin halt nicht der typische Baufinanzierer, sondern ich mach Immobilien, wir machen die Versicherung, wir machen das Rundum-Sorglos-Paket, dann ist das eine ganz andere Stellenbeschreibung. Das ist also gar nicht böse gemeint. Und es gibt sicherlich auch super gute fachliche und vertriebliche Berater in Banken. Wo ist mal die Frage, wenn du ich soll das vorsichtig formulieren, wenn du bei einem umgedrehten S reinläufst in eine Filiale, darfst du dich halt nicht wundern, wenn du ein Angebot bekommst von diesem umgedrehten S mit dem Punkt oben drauf in Rot. Das muss dir halt bewusst sein.
Also von ja, hinzu kommt aber noch, dass ich dir einfach per WhatsApp meine Frage stellen kann und du die eigentlich relativ schnell, darüber habe ich mich auch schon sehr gewundert, meistens noch am selben Tag irgendwie beantwortest und wenn es auch Sonntagabend um 21 Uhr war, was du ja auch schon mal für uns gemacht hast. Also da ist, ja. Ich glaube, diese Serviceleistung, die du dann uns gegenüber erbracht hast, hat dich dann nochmal ein bisschen abgesetzt von dem durchschnittlichen Berater, den ich so kennengelernt habe.
Und du musst natürlich auch als Unternehmer, also an meiner Stelle überlegen, wenn die Systeme alle gleich sind draußen, dann unterscheidest du dich halt nur noch durch die Person. Und wenn die Person jetzt genauso nur noch von 9 bis 17 Uhr erreichbar ist und du stellst eine Frage am Samstag und die kriegst du am Montag um 9 Uhr bearbeitet, du aber genau weißt aus deiner eigenen Erfahrung, wenn du eine Frage hast, dann kommt die irgendwie im Feierabend abends oder am Wochenende, ja, dann willst du darauf ja auch einfach eine Antwort haben, weil du kommst an dem Gedankengang nicht weiter. Du hast eine Idee und haust die rein und weißt gar nicht, kann ich jetzt weiterdenken in die Richtung oder nicht? Und das würde mich, ich meine, ich bin ein super ungeduldiger Mensch, das würde mich hardcore nerven, wenn ich darauf warten müsste, bis Montag, sich böse gemeint, ne? Die sind ja alle angestellt dann meistens, bis Montag um 9 Uhr. Ja, aber das ist total komisch, weil das mache ich ja immer schon so. Aber ich höre tatsächlich von vielen, auch bei den Google-Bewertungen lese ich das ja immer, dass dieses Thema Erreichbarkeit und schnelle Antwort einfach brutal fetzt.
So. Ja, manchmal muss man ja auch so schnell sein. Also unsere zweite Immobilie war auf dem Donnerstag auf einem gängigen Portal. Wir konnten dir schon die grundlegenden Informationen zu diesem Objekt zur Verfügung stellen und du hattest für uns schon mal so eine Art weiche Finanzierungszusage vorbereitet. Mhm. Und am Samstag hatten wir dann die Besichtigung und konnten schon mal zeigen, okay, wir wären grundsätzlich finanzierbar bei dieser Immobilie. Und das hat natürlich den Makler auch bewogen, uns noch eher den Zuschlag für diese Immobilie zu geben als für andere. Also da merke ich auch, dass dieser Immobilienmarkt, der wartet ja nicht. Also eine Aktie kann ich irgendwie zu den gängigen Handelszeiten irgendwie kaufen. Meine Immobilie muss ich teilweise ein bisschen schneller sein. Ja. Insbesondere um die ganzen Informationen, Unterlagen vorzubereiten. Dass das natürlich sehr hilfreich ist, wenn man dann so einen Ansprechpartner hat, der irgendwie andere Arbeitszeiten hat. Als ein gängiger Berater. Das sind meine Erfahrungen, die ich hier hatte.
Weil er es nachvollziehen kann. Also weil und auch als Interessent musst du ja überlegen, gerade wenn die Zinsen sich jetzt wieder stabilisieren und wir vielleicht auch mal wieder in eine 2, irgendwas kommen, also zumindest wenn ein Kapital dabei ist, dann musst du ja auch gucken, dass du dich wieder abhebst. Also als die Zeiten draußen, das weiß ich noch, das war brutal, war das. In Zeiten, wo die Zinsen draußen bei 1, 0, also wie gesagt, ich hatte mal eine Finanzierung dabei mit 0,19, hättest du auch gleich lassen können, ne? Also brauchst du auch keine Zinsen zahlen. Aber in den Zeiten, wo die Zinsen so niedrig waren, war natürlich die Nachfrage extrem bei Immobilien. Und da weiß ich noch wie heute, das war keine schöne Zeit für mich. Warum war das? Also natürlich Geld verdient ohne Ende, muss ich nicht erzählen, dann mache ich auch keinen Hehl draus, weil natürlich die Masse sozusagen da war. Aber du musstest schnell sein. Also du saßt am Samstagabend beim Essen mit der Familie, beim Italiener, und du hast nebenbei noch im System schnell geguckt und das rübergeschickt, damit die am Sonntagmorgen zur Besichtigung gehen konnten. So, oh, ob ich das heute nochmal so machen würde, weiß ich nicht. Das war schon kurz vor Burnout. Also das war schon kurz vor. Ja, weil jede Phase hat ihre Pro und Kontras. Ich finde das eigentlich jetzt, wie es gerade ist, ehrlicherweise recht cool, weil du hast einen vernünftigen Zins, also auch für die Wirtschaft generell draußen, für den Markt einen vernünftigen Zins. Du hast vernünftige Preise bei Immobilien, die haben sich auch gut stabilisiert, wie ich finde. Du kannst eher mal verhandeln. Ey, da waren Buden auf dem Markt, die waren 30% teurer beim Kaufpreis, als der Markt dir das wiedergegeben hat. Und da war eine Nachfrage drauf, das war unglaublich. So, war natürlich, und das ist jetzt auch nicht böse gemeint, jeder Hans und Franz mit, keine Ahnung, 3% Annuität. Also jeder konnte sich 500.000 leisten. Locker. Mit einer Rate von 1,5. Locker. So. Und dann waren natürlich Preise dabei, die gingen durch die Decke. Das war eine spannende Zeit. Würde ich so aber auch nicht wieder haben. Aber ich weiß, was du meinst. Da musste man richtig schnell sein. Und da ist oft passiert, ja, Zuschlag leider nicht bekommen. Ein anderer war schneller. So. Aber spannende Geschichte. Hol uns doch mal ab, was, also soweit du natürlich möchtest, wir haben damals angefangen, ein bisschen zu quatschen. Wir haben so den Rahmen besprochen, euch im System sauber angelegt und haben dann eigentlich nur noch gewartet, wann kommt eine Bude rein. So, was habt ihr denn jetzt in der Zeit, wann haben wir angefangen eigentlich? Pima Auge.
Ich glaube November 2023.
Let go, Mio, vor einem Jahr. Okay.
Vor einem Jahr.
Was ist in dem Jahr passiert? Also hol mal unsere Zuhörer auch ein bisschen ab. So, was habt ihr alles gerissen bis dahin jetzt?
Also wir haben genau 2 Immobilien gekauft als Kapitalanlage. Eine Wohnung in Norderstedt. Ein etwas älteres Gebäude, haben das irgendwie umfassend renoviert, neues Badezimmer gemacht, neue Küche gemacht, haben es dann online gestellt zur Vermietung und waren dann doch überrascht, wie hoch die Nachfrage in Ballungsräumen an Wohnraum überhaupt ist. Also ich hatte es bei Kleinanzeigen und bei ImmoScout und ich kam fast nicht mehr hinterher, diese ganzen Anfragen zu handeln.
Was mich jetzt mal interessiert, als Zwischenfrage ist, mit dem, was wir vorher, das weiß ich nämlich selber gerade nicht, mit dem, was wir kalkuliert haben mal als Miete, ist das eingetroffen oder ist es jetzt mehr geworden? Wie ist da die Erfahrung?
Deutlich mehr.
Okay, krass. Um wie viel mehr kannst du das sagen, prozentual ungefähr?
Ja, schon so 10, 20, 30% bestimmt. Also ich habe jetzt nicht mehr genau den Mietpreis, den wir damals kalkuliert haben, vor Augen, aber es ist schon deutlich mehr. Also okay, ich hätte das selbst nicht erwartet. Die ist jetzt vermietet seit Sommer und haben Top-Mieter gefunden, der irgendwie gesprächsbereit ist, mit dem man erreichen kann, der korrekt und ordentlich umgeht mit den Sachen. Lag wahrscheinlich auch daran, dass wir die Immobilie halt entsprechend aufbereitet haben.
Also das wäre jetzt meine nächste Frage. Meinst du, dass die Modernisierung in dem Objekt nachher auch den Ausschlag gegeben hat für mehr Miete?
Ja, das glaube ich definitiv. Also wir hatten halt ein ganz neues Badezimmer eingebaut, eine ganz neue Küche. Und ich glaube, das sind schon so 2 Faktoren, wo ich mich persönlich auch am wohlsten fühle, wenn die Sachen halt schön sind und nicht in so eine Art Zeitmaschine gerate, wo ich dann in die 70er Jahre zurücktransferiert werde und ein entsprechendes Badezimmer vorfinde.
Beim Rest ist auch egal, ne? Da machst du Böden, Wände und Färber. Küche und Bäder sind natürlich nur eine ganz, ganz neuralgische Themen, ja.
Genau. Egal. Die ist jetzt vermietet und ich glaube, wir haben dann zusammen noch im Sommer diesen Jahres noch in Bad Bramstedt eine kleine Wohnung gekauft. Fast ein bisschen zufällig gewesen, wie ich gerade erzählt habe, am Donnerstag bei ImmoScout gesehen, am Samstag den Zuschlag gehabt. Da haben wir auch renoviert, indem wir neuen Fußboden, neu gestrichen haben und auch eine neue Küche eingesetzt haben. Und die Nachfrage, die geht jetzt gerade in die Vermietung. Ich glaube, am Samstag habe ich Übergabe und die Nachfrage war auch.
Ist es da auch wieder mehr gewesen als kalkuliert oder hat sich das okay?
Ja, doch. Also vielleicht nicht ganz so doll. Also ich glaube, man merkt da schon einen Abschied regional von den Märkten. Es ist aber schon deutlich mehr und ich habe in beiden auch eine Stoppelmiete drin. Es war irgendwie kein Problem. Also das ist so eine Nachfrage nach Wohnraum, den ich so gesehen habe aus meiner Erfahrung, dass man relativ leicht eigentlich Mieter findet für einen Mietzins, den man sich vorher irgendwie vorgestellt hat. Wenn man natürlich eine Ware anbietet, die in einem guten Zustand ist, das ist wahrscheinlich wie im Gebrauchtwagen auch, wenn ich natürlich die letzte Karre habe, kriege ich natürlich nicht den Preis, wie wenn ich ein Jahre altes, topgepflegtes Auto habe, was irgendwie kaum Kilometer gelaufen hat.
Ja, Lage, ne? Wie immer. Das Thema Lage ist allererstes, Makro-, Mikrolage. Da muss natürlich das Objekt aber auch, also es bringt dir gar nichts, wenn du einfach eine runtergerotzte Bude hast. Keine Ahnung, mitten, gut, Binnenalster würde wieder gehen, aber zumindest mal irgendwo, wenn du weißt, was ich meine. Also es bringt dir auch nichts, wenn du nur eine runtergeranzte Bude hast. Ist schon geil, wenn die ein bisschen im Top-Zustand ist. Und ich würde auch jedem raten, immer gucken, das ist natürlich eine krasse Modernisierung, die ihr vorgenommen habt, aber kleine Renovierungen reichen ja schon. Ne? Ja. Also allein neuer Boden, Wände, Decken streichen, neuer Boden rein, wirkt schon Wunder an der Stelle. Und Küche, klar, das ist immer so ein bisschen, kommt darauf an, wie die Vormieter mit den einzelnen, also Ofen und so umgegangen sind. Ist ja teilweise auch ein bisschen eklig dann. Aber klar, das sind so Punkte, die ziehen immer.
Ja, und halt, wie du richtig ansprichst, die Lage. Also wir kennen beide Standorte ganz gut, weil wir da entweder wohnen oder aufgewachsen sind. Mhm. Und wir kennen es vor Ort einfach. Wir sind mehrmals schon vorbeigefahren, leben ja teilweise in diesen Städten und wissen eigentlich genau, was unsere Zielgruppe ungefähr ist, was der Wohnraum da benötigt wird. Ich glaube, das ist schon auch ein ganz guter Faktor, damit man am Ende einen vernünftigen Mietzins irgendwie bekommt.
Was habt ihr vor? Was ist die Idee für die nächsten Monate? Wollt ihr in der Art und Weise weitermachen oder denkt ihr ein bisschen um? Ne? So klar, Immobilientyp vielleicht mal verändern oder fahrt ihr damit gut? Was ist so, was ist die Idee?
Wir sind ja nochmal so bloße Anfänger, Immobilienanfänger, und wir tasten uns jetzt so ein bisschen langsam heran. Also wir haben jetzt beide Immobilien gekauft und renoviert und vermietet. Und jetzt kommt so ein bisschen die Vermietung. Wie funktioniert das eigentlich optimal? Es wechselt natürlich das Jahr auch bald. Dann haben wir die ersten Nebenkostenabrechnungen, unsere Steuererklärung. Das wären ja irgendwie auch so mal so spannende Themen, die auf uns zukommen und an die wir uns ein bisschen gewöhnen wollen. Und dann überlegen wir gerade, vielleicht die dritte Immobilie zu kaufen, vielleicht doch ein Eigenheim. In die Richtung soll es irgendwie gehen.
Ja, spannend. Also tatsächlich, am Anfang ist ja mal alles so romantisch, ne? Und dann kauft man und dann ist es vermietet. Und dann kommt aber zum ersten Mal von der Hausverwaltung die Abrechnung, das Hausgeld, dann musst du das umlegen. Was kann ich eigentlich umlegen? Das sind nachher eigentlich die Themen, die Spaß machen.
Ja. Eigentümerversammlung hatten wir jetzt auch schon.
Ja, geil. Ich war noch nie auf einer. Total cool. Wie war es denn? Nein, ich war noch nie auf einer Eigentumsversammlung, weil ich immer gesagt habe, ich habe so wenig eigene Anteile dort drin. Ob ich meine Hand hebe oder nicht, ist Peng. Und von daher habe ich gesagt, lass ich es sein. Habe ich immer den vertreten dann und dann.
Das ist eigentlich ein ganz interessanter Einblick, weil da so ein bisschen die Interessen aufeinander stoßen zwischen Eigennutzer und Kapitalanleger, zwischen älterer Generation, die vielleicht nicht mehr jetzt jeden Euro in die Immobilie stecken wollen, oder irgendwann Leuten, die jetzt nochmal an den Wert der Immobilie denken. Das ist so ein Aspekt, der ist natürlich auch ganz anders als im Vergleich zu so einem Aktiendepot. Ne? Wo ich natürlich mal zur Hauptversammlung gehen kann, aber da interessiert es wirklich keinen. Und hier ist es natürlich schon nochmal so relevant. Also je nachdem, was für eine Immobilie man seine Wohnung kauft oder sein.
Ich würde tatsächlich auch den Punkt Verhältnis Eigentümer und Mieter in so einem Mehrfamilienhaus immer mir angucken, wenn ich da was kaufe. Weil es ist ja ganz klar, aber normalerweise ist es eigentlich umgekehrt aus meiner Erfahrung. Die dort wohnen und Eigentümer sind, die sind eher daran interessiert, also die auch dort wohnen, was reinzustecken. Also ich nehme an, ein neues Dach unten beim Eingang zum Beispiel. So. Die einen hätten gerne ein schönes Glasdach, weil die einfach sagen, ey, ich wohne dort selber drin und bin Eigentümer. Ich sehe das jeden Tag, ich fühle das, ich will was Schönes haben. Der Kapitalanleger wird sagen, warum soll ich für 10.000 Euro dann Glasdach hinbacken? Ja. Da reicht doch Blech, so nach Motto für 1.000er, weil du natürlich an der Rendite interessiert bist. So.
Naja,
Unterschied, ne?
Hatten natürlich auch Interesse, dass es nicht so viel Geld immer jeweils kostet, aber so notwendige Maßnahmen haben wir gedacht, müssen trotzdem gemacht werden, neues Dach oder so. Aber es gab natürlich auch Interessen daran von Leuten, die gesagt haben, wir lassen es jetzt mal, hat doch immer so funktioniert. Kann spannend,
das ist das mal so zu sehen. Spannend, ja, absolut. Und ich habe immer gesagt, und ich bin bis jetzt gut gefahren damit. Macht ihr mal euer Ding, ist super. Ich habe auch kein Interesse, einen Eigentümer kennenzulernen. Also ich mag Menschen, aber brauche ich auch nicht. Aber natürlich ist es schlau, da mal so ein bisschen reinzuhören, mal den Verwalter kennenzulernen, alles Chico. aber hat mich nie in der Vergangenheit nie interessiert, witzigerweise.
Ja, ich weiß auch nicht, ob ich zum Beispiel im selben Objekt eine zweite Wohnung kaufen würde, weil du es gerade angesprochen hast. Weil das ist natürlich schon eine Art Klumpenrisiko, das man dann hat. Ne? Ich glaube, ich würde lieber eher verteilt nur eine Wohnung pro Objekt, es sei denn, es spricht irgendwas komplett für dieses Objekt. Aber ich, der so ein bisschen risikoavers ist, was Anlageformen angeht, weil es ja irgendwie Teil meiner Rente sein soll, würde es, glaube ich, immer ein bisschen aufteilen.
Unbedingt, es sei denn, ab und zu gibt es mal so Szenarien, dass die Hausverwaltung anschreibt und sagt, ey, Peter Mustermann aus eurem Haus will seine Wohnung verkaufen, gibt es jemanden, der Bock hat, das mit
Ja.
zu übernehmen? So, dann kann man drüber nachdenken, dann ist kein Makler drauf, vielleicht nochmal, man kennt das Haus irgendwie, die Besonderheiten, dann kann das
Einzelfall
alles, wenn
natürlich,
man
ne?
clever macht.
Einzelfall
Ja,
ist natürlich
absolut.
irgendwie entscheidend, aber ich hatte so im Generellen gedacht, was den Eigentümer, nicht bislang so kennengelernt habe, ist okay. Machst du ja irgendwie ein pro Objekt und dann guckst du erstmal weiter.
Das ist auch, glaube ich, die richtige Marschroute. Und in dem Tempo, in dem ihr gerade unterwegs seid, also seid ihr deutlich schneller als der Durchschnitt. Und man sagt, so eine Wohnung im Jahr, in der Größenordnung total, total fein, total sauber, lässt sich gut darstellen. Es gibt ja auch so eine Art also Geschwindigkeitsverschuldung, nennt sich das bei den Banken, dass die auch gucken, okay, wie schnell kaufen die? Ja, dann machen sie auch mal einen Hebel vor. Aber in einem Jahr passt schon. Es gibt natürlich nur die Kandidaten, die dann irgendwann sagen, okay, cool, ich habe jetzt irgendwie, keine Ahnung, 4, 5 Wohnungen, Einzelwohnungen. Kleine Tickets auch cool, aber irgendwann will ich mal ein größeres Rad drehen und dann kommt logischerweise, was wir vorhin gerade an das Thema Mehrfamilienhaus, kleines Mehrfamilienhaus oder mal Doppelhäuser oder so, aber andere Tickets, also einfach andere Größenordnung nochmal, logischerweise auch anderes Risiko, was dabei steht. Wenn bei euch mal ein Mieter ausfällt, geht die Welt nicht unter, nicht wahr? So, dann
Ja.
hast du mal einen Monat Leerstand, was du wahrscheinlich eh nie haben wirst bei den Lagen, aber egal. Wenn du das hättest, geht die Welt nicht unter. Wenn die aber mal, keine Ahnung, Mehrfamilienhaus 3 ausziehen und du hast beim Leerstand, dann hast du eine andere, ist einfach eine andere, ein anderer ein Bumerang, der auf dich zukommt dann sozusagen. Aber auch spannend. Okay, cool. Das heißt, jetzt genau, also das Jahr ist mal abschließen, genau. Erste Steuererklärung, mal die Anlage V mit reinbringen. Schön. Und macht ihr das selber oder lasst ihr das machen, eure Steuer?
Ja, das ist ganz schön. Und meine Frau ist Bilanzbuchhalterin, Steuerfachangestellte. Die versucht das weitestgehend erstmal selber zu bekommen.
Schafft sie.
Hier nochmal
Ist nicht
sehen.
schwer.
Das schafft sie auf jeden Fall. Wenn es größer wird, muss man sich mal überlegen, ja, ob das so sinnvoll ist, weil das natürlich auch so eigene Zeit ist, die man vielleicht auch anders irgendwie einsetzen kann. Aber noch.
Aber das ist wirklich, also letzten Endes auch für unsere Zuhörer, es gibt eine Zinsbescheinigung von der Bank, dann nimmst du die Darlehenszinsen, schmeißt sie da rein, dann nimmst du 2% vom Gebäudeanteil, den musst du natürlich irgendwie rausbekommen. Grob kannst du immer sagen, so 80% ist eigentlich Gebäude, 20% Boden. Aber das kriegt man auch raus an der Stelle. Dann kannst du die AFA drauf ansetzen, die 2%, so, und dann kannst du aus der Hausgeldabrechnung ein bisschen was rausziehen, umlagefähig, nicht umlagefähig, kannst gucken, was du da rein. Das ist nicht, das ist kein Hexenwerk an der Stelle. Nur wenn du natürlich gar keine Ahnung davon hast, also bei Jasmin geht es ja noch, aber wenn du natürlich gar keine Ahnung hast, dann würde ich immer sagen, lass es jemand machen. Beim ersten Mal, und dann ändert sich ja im Kontext nichts, nur die Zahlen ändern sich, nicht wahr? Also, das bleibt ja die gleiche Zeile, wo du es einträgst. Nur die Zahlen ändern sich anhand dessen, was du bekommst als Abrechnung. Also von daher erstes Mal machen lassen und dann, glaube ich, kann es jeder selber nachher.
Ja.
Dann weißt du, wo du was einzutragen hast und dann schmeckt es natürlich auch. Ne?
Das ist eh generell so. Bei der zweiten Immobilie fand ich auch, das war jetzt deutlich einfacher als bei der ersten. Also Objekt finden, Notartermin, mit Makler sprechen. Also das ist so eine gewisse Routine, die dann kommt. Aber selbst bei der ersten Wohnung fand ich, das waren jetzt nicht unüberbrückbare Hindernisse, die einen total abschrecken sollten, eine Immobilie zu kaufen als Kapitalanlage. Musst du natürlich auf ein paar Sachen achten, wie das Objekt ist, keine Ahnung. Aber ansonsten ist es schon doch zu schaffen.
Ist kein Hexenwerk und das ist aber ehrlicherweise auch etwas, ihr wart jetzt eigenmotiviert. Das ist untypisch tatsächlich. Also es gibt mehr Kunden, wo ich gesagt habe, wieso hast du noch keine Wohnung? Ja, weiß ich eigentlich gar nicht. Okay, wollen wir machen? Ja, so. Also ich würde sagen, dass locker 3 von 4, also 75% eher jetzt Eigentümer sind von Kapitalanlagen, weil ich die darauf gebracht habe und gesagt habe, du müsstest, ja, wirklich jetzt. Eigenmotiviert sind die wenigsten an der Stelle. Das ist nämlich ganz spannend. Und das sehe ich ein bisschen noch bei meiner Frau, also bei Anna, mit dem Thema Personal Training, also Sport. Wenn du keinen Mentor hast, also keiner an deiner Seite, fällt es dir eher nochmal schwer zu sagen, okay, ich ziehe das durch den Lachs. Viele gucken dann, nehmen Vergleichsrechner online und sagen, okay, das ist ungefähr so meine Range. Aber dann stehst du irgendwann bei dem Punkt und sagst, ja, okay, jetzt habe ich zwar alles zusammen, so grob, aber jetzt muss ich das irgendwie zusammenführen noch. Und was bedeutet das? Und worauf gilt da zu achten und so weiter. Und deswegen nochmal, ich bin nicht der Nabel der Welt. Aber so Typen wie ich sind einfach Gold wert, die dann die Kunden an die Hand nehmen und sagen, okay, lass uns mal drauf gucken. Darauf nochmal achten, hier gucken und dann von vorne bis hinten begleiten. Das ist wirklich, wirklich Gold wert. Also für die, die zuhören und noch nichts gemacht haben, kommt zu mir oder sucht euch einen eures Vertrauens und gerade so die ersten Gehversuche nicht alleine machen. Dafür ist der Boomerang zu heftig, der auf euch zukommen könnte. Euch da was zu kaufen, was nachher nicht geil ist. Ja. Voll geil! Das waren gute Einblicke.
Ich freue mich.
Ist noch ein Generaltipp. Ich überlege gerade, ob es irgendwas noch zu ergänzen wäre. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist noch so der ultimative Tipp? Ich würde auch mal selber überlegen. So.
Wenn man im Bekanntenkreis Handwerker kennt. Ich glaube, das ist so gar nicht so schlecht. Also wenn man, also mein Cousin ist Elektriker, gerade selbstständig gemacht, der konnte uns irgendwie viel helfen. Wenn man so Verbindung hat zu Leuten, die man dann auch gerade im Handwerk irgendwie gut vertrauen kann, dann ist das, glaube ich, schon mal nochmal richtig.
Das ist ein guter Tipp tatsächlich, ja, weil rar, ne? Also aktuell versucht man Handwerker zu bekommen, das ist echt schwierig an der Stelle. Dann noch jemanden, den du vertraust und der einen fairen Preis nimmt. Stimmt, das kann helfen. Ich würde immer als ultimativen Tipp so generell sagen, das war jetzt schon Umsetzung mit den Handwerkern, ich würde immer sagen, rechtzeitig mit der Planung beginnen. Also rechtzeitig hinsetzen und eine Budgetplanung machen, wie viel Volumen, was ist die Rate. Ja. Wie bei euch im Prinzip auch, Bonität schon mal komplett rein, ein paar Steuerunterlagen, ein paar Gehälter, alles rein, das steht. Und dann suchen wir darauf basierend sozusagen die Bude und gucken, was es da am Markt gibt. Das ist so mein Generaltipp, glaube ich.
Genau, und halt cool, Schritt für Schritt diesen Generalplan, den man dann hat, irgendwie umsetzen. Also einen nach dem anderen. Ja. Vielleicht die Finanzen erstmal klären und dann nach Objekten suchen und sich dann so langsam rantasten.
Absolut. Gucken ein bisschen auf die Uhr. Wir quatschen schon so lange. Ich darf immer nicht so lange reden. Ich könnte ja 3 Stunden hier reden und die Leute voll quatschen, aber ich kriege mal zu, das ist zu lang. Also müssen wir uns ein bisschen kürzer halten. Marcel, mein Lieber, ich danke dir recht herzlich, dass du heute Gast warst bei uns. War spannend.
Ja, vielen Dank.
Grüße dumm, ne? Danke. Grüß die Familie ganz lieb und macht euch noch ein paar schöne Tage. Und für alle anderen hören wir uns nächste Woche, wenn es wieder heißt Wohnen und Investieren mit eurem Björn Scheer. Liebe Grüße aus dem Norden und habt ein schönes Wochenende. Ciao, ciao.